Mathis hatte mir gesagt, hey, 2 Minuten, ne, und dann kommst du hoch. Ey, wie schwer war das, mich da jetzt aus dem Gespräch rauszureißen? War durchaus unangenehm sogar. Ich weiß, euch geht's genauso. Trotzdem kommen wir jetzt zum dritten Teil. Könnt ihr mich gut sehen oder sitzt ihr noch mit dem Rücken zu mir? Wenn ihr noch mit dem Rücken zu mir sitzt, Statistiken zeigen, dass dadurch die Aufmerksamkeit deutlich reduziert ist. Katja, zeig mir nicht die Schulter. Also bitte dreht eure Stühle um, es lohnt sich. Hoffe ich zumindest. Hoffen wir alle. Okay, dritter Teil, Jahresanfangsgottesdienst. Also die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Ich habe große Teile in der Kinderklasse verbracht, weiß also nicht, was vor mir dran war, was die vor mir gebracht haben. Aber auf jeden Fall gab es gute Diskussionen, tiefe Diskussionen in meiner Gruppe. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Ich möchte mit euch sprechen, hauptsächlich über die Beziehung, die wir haben zu Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft. Ich hatte vor ein paar Tagen, habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht und da hat mich so der Weltschmerz übermannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe den Kopf gehoben und habe gesagt, Gott, warum gibt es so wenig Menschen, die dich lieben hier in dieser Stadt? Warum gibt es so wenig Menschen, die bereit sind, dir den Platz einzuräumen, der dir gebührt? Warum bin ich so einsam? Habe ich nicht gesagt, aber habe ich irgendwie gedacht, ja. Und in dem Moment kam mir dann auch ein Mann entgegen, ja, Kapuze tief ins Gesicht gezogen gegen den Nieselregen. Und ich habe mir gedacht, dieser Mann zum Beispiel, was sind wohl die Dinge, die ihm wichtig sind? Ja, warum kennt er nicht diese geistliche Realität, dass eigentlich die Beziehung mit dir das alles Entscheidende ist? Ja, und in dem Moment habe ich so eine Frage, eine Stimme in meinem Kopf gehört. Siehst du nicht aus wie er? Habe ich gedacht, also ich weiß jetzt nicht, ob das die Stimme des Geistes war oder ob das die Stimme des Florian war, spielt auch keine Rolle. Ich habe so gedacht, wie sehe ich denn eigentlich aus? Schwarze Jacke, Kapuze tief ins Gesicht gezogen gegen den Nieselregen, schneller Schritt, ja, weil ich raus will aus dem Wetter. Durch nichts äußerlich als Jünger des Herrn erkennbar. Ja, vielleicht war der andere ja auch ein Jünger des Herrn, ja. Aber interessante Frage auch, warum erkennt man mich denn eigentlich nicht als Jünger des Herrn, wenn man mir auf der Straße begegnet? Die ersten Christen, die haben mich sehr beeindruckt, oder die beeindrucken mich, immer wenn ich was über sie lese, beeindruckt mich sehr, wie die ersten Christen so drauf waren. Nicht mal 80 Jahre nach Jesus' Tod gibt es diesen Bericht von Plinius dem Jüngeren, Statthalter irgendeiner römischen Provinz an den Grenzen, und der schreibt also an seinen Kaiser über die Christen und er sagt, nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet. 80 Jahre nach Christus. Überall, wo man hingeguckt hat, waren Christen. Die ersten Christen hat man erkannt, glaube ich. Und wie hat man sie erkannt? Im Johannes 13, Vers 35 heißt es, das ist eine Prophezeiung, kann man sagen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist eine Prophezeiung, es ist eine Aufforderung. Ich habe schon mehrere Artikel gelesen, die eher so einen wissenschaftlichen Anspruch hatten, wo über die schnelle Ausbreitung des Christentums geschrieben wurde. Und ich habe oft gelesen, dass einer der Gründe, warum sich das so schnell ausgebreitet hat, das Christentum, unter anderem war, dass sie sich um ihre Armen und um ihre Schwachen gekümmert haben. Aber nicht nur das. Kaiser Julian, ein Gegner des christlichen Glaubens, hat geschrieben in einem seiner Briefe, die gottlosen Galiläer, so hat er die Christen bezeichnet, außer ihren Armen, also er hat bezeugt, dass die gottlosen Galiläer außer ihren Armen auch die unsrigen ernähren, die unseren aber unserer eigenen Hilfe entbehren. Das hat der Kaiser, der die Christen nicht leiden konnte, musste er zugeben, ja. Das heißt, die Christen haben nicht nur untereinander Liebe geübt und sich gekümmert, sondern sie haben auch anderen Bedürfnissen, anderen Bedürftigen gedient. Ich habe also aufgehört, so viel über die anderen nachzudenken und begonnen, mehr über mich nachzudenken, als ich da unterwegs war im Nieselregen. Warum steche ich eigentlich so wenig heraus aus den anderen Menschen. Ich meine, klar, wer mich näher kennt, der kennt meinen Hintergrund. Der weiß, dass ich Christ bin, den habe ich vielleicht auch schon mal eingeladen. Ja, der weiß, ich engagiere mich für eine Gemeinde. Aber ich habe mich so gefragt, bin ich wirklich ein Licht zu den Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft? Und ich habe erkannt, der Grund, warum ich nicht so sehr ein Licht bin zu Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft, wie es sein könnte, ist Furcht. Ich habe erkannt, ich habe Furcht vor Ablehnung. Ich habe erst heute Morgen, als ich nochmal die Predigt durchgelesen habe, erkannt, das ist ja genau unser Jahresanfangsspruch. Manche brauchen einfach ein bisschen länger. Ich habe erkannt, dass ich Furcht habe vor Ablehnung. Wenn ich mir vornehme, dass ich jetzt losgehe und dass ich auf der Straße meinen Glauben mitteile, dann muss ich eine Viertelstunde beten, bis ich emotional in der Lage bin, den Ersten anzusprechen. Warum? Weiß ich gar nicht. Warum kostet mich so viel Kraft? Warum habe ich so viel Furcht? Jetzt überleg dir mal. Einfach den Mann neben mir an der Bushaltestelle, wenn ich 3 Minuten auf den Bus warte und der Geist sagt mir, sprich den neben dir einfach mal an. Wenn ich so viel Furcht habe, dass ich eine Viertelstunde beten muss vorher, Katastrophe. Ist der Bus weg, ja. Und der Mann halt auch, ne? Früher war das anders. Tatsächlich früher. Ich denke zurück, früher, als ich Christ war, da war ich mal mit einer Schwester auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und wir haben gesagt, hey, lass uns einfach Leute einladen mal zu unserem Gottesdienst. Das lag uns einfach auf dem Herzen. Da haben wir gar nicht groß drüber nachgedacht. Das kam aus uns raus. Oder ich kann mich erinnern, ich bin über den Campus gelaufen und dann habe ich gedacht, der Typ, den will ich einladen. Weiß nicht wieso, vielleicht legt der Geist mir das gerade aufs Herz. Aber ich bin auf die verrückte Idee gegangen, mal irgendwie Leute zu suchen, mit denen ich in die S-Bahn gehe, um da zu predigen. Ja, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das nun mal eine Methode, wie man Leute erreichen kann. Was ist passiert? Ich habe mehr Furcht. Die gute Nachricht ist, einerseits, Selbsterkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. Andererseits, ich kenne 1. Johannes 4, Vers 18. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich weiß schon mal, was mein Problem ist. Mein Problem ist, ich liebe nicht genug. Nebenbei bemerkt, ein sehr schwerwiegendes Problem, wenn du jünger bist. Zum Glück weiß ich aber auch, was die Lösung für mein Problem ist. Ich muss die Menschen um mich herum mehr lieben. Und das ist gar nicht so schwer. Ich weiß, wenn ich dafür bete, dass Gott mir hilft, die Menschen, die um mich herum sind, mit seinen Augen zu sehen, dann fällt es mir leicht, sie zu lieben. Sogar den Typen, der neulich, nachdem ich 2-mal die Spur gewechselt habe und er jedes Mal hinter mir war und sich dann geärgert hat, der mich dann anschließend geschnitten hat, zum Stehen gebracht hat, ausgestiegen ist, sich neben meiner Fensterscheibe aufgebaut hat und mich angeschrien hat. Und ich habe so gedacht, gleich schlägt er mich K.O. Sogar diesen, wenn ich überlege, wie Gott diesen Menschen sieht, wenn ich verstehe, der ist ihm so wertvoll wie sein eigener Sohn, der ist ihm so wertvoll wie sein eigener Augapfel, dann fällt es mir auch nicht so schwer, diesen Menschen zu lieben. Also mein Vorsatz fürs neue Jahr ist klar. Ich muss mich wieder auf Gottes Liebe für die Menschen um mich herum besinnen. Und ich habe auch schon Pläne, wie ich das machen kann, aber die verrate ich euch heute nicht. Wie steht's mit dir? Liebst du schon oder fürchtest du dich noch? Jetzt denkst du vielleicht, ja, Florian, im Prinzip hast du recht. Mir geht's vielleicht ganz ähnlich wie dir. Auch ich bin schon 30 Jahre im Glauben und früher habe ich mehr gemacht. Aber ich bin ganz ehrlich, du stehst auch vorne und predigst. Bei dir ist es wichtig, dass du das lebst, was du predigst. Ja. Ich bin vielleicht nur ein normaler Durchschnittsjünger. Was kann ich schon bewirken? Ich glaube nicht, dass einer von uns das bewusst denkt. Ja. Aber ich glaube, unbewusst denkt das vielleicht der eine oder andere bei uns. Ich hoffe nicht, dass du das denkst, auch nicht unbewusst. Aber falls doch, selbstverständlich, wenn ich hier vorne stehe und predige, dann muss ich auch leben, was ich predige. Am besten predige ich, was ich lebe, ja, also diese Reihenfolge. Wenn nicht, dann halte ich besser die Klappe. Aber keiner von uns ist ein einfacher Durchschnittsjünger. Auch wenn man sich vielleicht manchmal so fühlt. Wenn du dich so fühlst, wer bist du? Was hast du zu geben? Du hast so viele eigene Probleme. Besinne dich darauf, wer du bist. Du bist das Licht auf dieser Welt. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er war das Licht auf dieser Welt. Und das hat er weitergegeben an dich. Du bist jetzt das Licht auf dieser Welt. Es ist Gott nicht wichtig, ob du hier oben stehst und predigst, ob du einen Bibelkreis leitest. Er misst dich an deiner Liebe. Und du bist der Jünger, durch den Gott arbeiten möchte. Er hat dich als einen Botschafter ausgewählt. Du bist sein Licht für die Menschheit. Deshalb hat er dich an diesen Ort und in diese Zeit gesetzt, weil er dich hier haben will. Römer 13, Vers 8. Ihr braucht noch nicht mal aufschlagen. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Gemeint ist natürlich in erster Linie damit die Regeln des Alten Testaments. Wir sollen nicht mehr aus Schuldgefühlen handeln, heißt es auch, sondern aus Liebe. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz von Schuld und Strafe, aber trotzdem ist das Neue Testament über eine Sache glasklar. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, der hat damit das Gesetz erfüllt. Du bist deinem Nächsten schuldig, ihn zu lieben. Und es ist ganz egal, wo du dich siehst, ob du von dir denkst, du seiest schwach oder ob du dich für stark hältst. Du bist es deinem Nächsten schuldig, ihn zu lieben, weil Jesus ist für dich in Vorleistung gegangen. Jesus hat dich zuerst geliebt. Schau dir an, wie er dich geliebt hat. Jetzt ist es deine Aufgabe, nein, es ist deine Pflicht, die Menschen um dich herum weiter zu lieben. Den Nächsten zu lieben. Wer ist mein Nächster? Jesus hat die Frage, wer ist mein Nächster, ja schon mal beantwortet, indem er dieses Gleichnis von dem Samariter erzählt, der die Straße langzieht und dann diesen Juden findet, der völlig verletzt in der Ecke liegt. Dein Nächster ist der, der deine Hilfe braucht. Was ist jetzt höher, besser beim Liebe üben? Mission oder Diakonie? Ist es besser, Menschen mit ihren geistlichen Bedürfnissen zu helfen oder Menschen mit ihren körperlichen Bedürfnissen zu helfen? Was ist wichtiger? Ich glaube, echte Liebe macht keinen Unterschied. Wenn du jemanden siehst, der leidet und du ihn wirklich liebst, spielt es da eine Rolle, ob sein Bedürfnis geistlicher Natur ist oder ob sein Bedürfnis körperlicher Natur ist? Wenn du jemanden siehst, der in Not ist, willst du ihm dann nicht einfach helfen? Braucht unser Nächster, braucht er nicht beides? Im 2. Korinther 5, Vers 14 steht, die Liebe drängt uns. Bist du schon mal von der Liebe gedrängt worden? Hat dich schon mal die Liebe gedrängt? Ich glaube, es gibt total viele Situationen in unserem Alltag, wo Liebe uns schon mal gedrängt hat. Einmal ist Vito, als er ein kleines Kind war, von der Couch gefallen und hat sich seinen Kopf am Couchtisch aufgeschlagen, hat sich eine Platzwunde zugetogen. Die war so tief, dass man den Knochen sehen konnte. Das geht bei kleinen Kindern recht leicht, weil die Haut sehr dünn ist. Ich habe sofort alles stehen, es war schon abends, ja, es war eigentlich schon spät, eigentlich sollte er gerade ins Bett. Ich habe sofort alles stehen und liegen lassen, habe ihn auf den Arm genommen, keine Sekunde gezögert, mir ein Taxi zu leisten bis zum nächsten Krankenhaus. Hab 3 Stunden mit ihm auf den Arm in der Notaufnahme gewartet, hab ihn dann festgehalten, auf meinen Bauch gelegt und festgehalten, als er genäht wurde, weil man nicht mehr richtig die Zeit hatte, ihn da ordentlich zu betäuben. bin erst nach Mitternacht wieder nach Hause gekommen, völlig übermüdet. Keine Sekunde lang habe ich gedacht, also das ist mir jetzt aber zu viel. Also Entschuldigung, das ist jetzt aber zu viel verlangt. Keine Sekunde habe ich gedacht, nee, also darauf habe ich keinen Bock. Was hast du schon alles vollbracht, von Liebe getrieben? Welche Berge hast du schon überwunden, von Liebe getrieben? Liebe soll uns drängen, wenn wir mit dem Nächsten zusammen sind. Nicht unser Pflichtbewusstsein. Die Liebe soll uns drängen, nicht unser Schuldgefühl. Die Liebe soll uns drängen, nicht unsere Gleichgültigkeit zurückhalten. Weißt du, wo du dich einbringen kannst, wo deine Liebe benötigt wird? Wenn nicht, also in dieser Gemeinde gibt es zumindest an geistlichen Bedürfnissen keinen Mangel, habe ich festgestellt. Es gibt tatsächlich so viele Menschen im Umkreis dieser Gemeinde, mit denen gerade gelesen wird oder mit denen gelesen werden könnte. Also du brauchst nicht in die S-Bahn gehen und predigen, wenn du nach jemandem suchst, wo du dich einbringen kannst, dem du Liebe beweisen willst, indem du ihm mit seinen geistlichen Bedürfnissen hilfst. Matthias hat mir neulich seine Gebetsliste gezeigt, derjenigen, über die er betet, mit denen entweder studiert wird oder mit denen studiert werden könnte. Das war jetzt nur aus dem Campus, weil das ist der Dunstkreis, in dem er tätig ist. Aber ich habe so gedacht, Mann, das sind so viele Namen, wie es Studenten im Campus gibt. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, ihr braucht Hilfe. Also ganz ehrlich, wenn so viele Leute, wie wollt ihr euch um die alle kümmern? Also an den ganzen Rest hier. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr euch einbringen wollt, dann fragt einfach mal an, wie ihr den Campus unterstützen könnt. Da ist so viel, was man da machen kann. Und wir als Gemeinde, wir sind nicht der Campus hier und die Gruppe hier und die Gruppe da und die Grundgruppe dort. Ich zähle mich zu der Gruppe der Bedürftigen in der Gemeinde oder ich zähle mich zu der Gruppe im Campus oder ich zähle mich zu der Gruppe des, was weiß ich was, der Bibelkreisleiter oder sonst irgendwas. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Gemeinde. Und wenn wir eine Einheit sind, dann sind wir mehr als die Summe der einzelnen Teile. Dann wird sich Gott großartig durch uns verherrlichen. Die Ernte ist groß. Nebenbei, Liebe üben, da gibt es kein Schema F. Da gibt es nicht den Weg, den Lehrer, der sich vorne hinstellt und dir erzählt, wie genau Liebe üben für dich geht. Ja? Jeder von uns muss auf die Straße gehen und missionieren. Das ist der Weg und es gibt keinen anderen, der vergleichbar gut ist. Nein, du bist der Experte für dein Leben. Du kennst dein Leben so gut wie kein anderer. Und es kann dir keiner so gut sagen, was es für dich bedeutet, Liebe zu üben, wie du, wenn du dich damit auseinandersetzt. Gott hat dich in eine Situation gebracht, in der nur du bist. Der hat deine Zeiten und deine Orten bestimmt. Und er hat dich in eine einzigartige Situation gebracht. Keinem um dich herum geht es wie dir. Schau dir dein Umfeld an und überlege dir, wer sind die Nächsten, die dich brauchen? Und dann gib ihnen, was du ihnen schuldig bist. Wir werden uns jetzt wieder in unseren Gruppen zusammensetzen, aus denen ich euch gerade mühsam befreit habe. Also dürft ihr eure Stühle wieder rücken. Und ich möchte euch bitten, setzt euch ruhig, vielleicht teilt ihr auch eure Gruppen in kleinere Gruppen. Ich habe gesehen, der Campus war eine ganz große Gruppe. Also jetzt geht es darum, einfach die restlichen Minuten, bis hier jemand hochkommt und sagt, es ist zu Ende, gemeinsam zu beten darüber, wie Gott euch nutzen kann, Liebe zu geben, Liebe zu spenden in dieser Welt. Setzt euch ruhig in kleine Gruppen, wenn ihr wollt, und betet darüber. Ich möchte schließen mit dem 1. Korinther 16, Vers 13 und 14. Den möchte ich euch mitgeben quasi als den roten Leitfaden dieses Jahresanfangsgottesdienst. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Lasst alle eure Dinge, lasst in der Liebe geschehen und Gott sei die Ehre.